Läuft. Danke. Ach, doch, sind noch einige da. Ich dachte, es sind ganz, ganz viele, haben uns leider abgesagt, weil sie nicht konnten. Aber schön, dass du so viel da sind. Danke, Silvia, dass du übersetzt. Und Silvia, ich schicke dir mal, was ein paar Sachen auf Englisch. Dann hast du es ein bisschen leichter. So, die Technik ist bei uns angekommen, offensichtlich. Digital. So. Da so alle Bibelstellen und Punkte. Genau. So. Wir steigen ein. Bitte? Nur zu? Ja, genau. Also, habt ihr mitbekommen in Nachrichten, was in Russland gewesen ist mit den zwei Typen, die von oben nach unten safe gelandet sind? Nein? Safe, also sicher gelandet sind. Ja, seht ihr, wir sind in so einer, also es ist ja nicht mehr so was Besonderes, wenn Leute in den Weltall fliegen, wollen zumindest. Mariana, du hast es mitbekommen, oder? Auch du nicht. Ach Mensch. Oh, es ist so normal geworden, dass Leute einfach in den Weltall fliegen, oder? Das ist ja Wahnsinn. Zwei russische Kosmonauten wollten zur ISS-Station hinfliegen. Auf dem Weg dahin, auf Stufe 2, hat sich nicht gelöst. Und dann haben sie manuell also Notbremse gezogen. Kostja, willkommen. Und sind abgesprungen. Ja, irgendwo dazwischen Stratosphäre und sind safe gelandet. Aber natürlich Milliarden von den Geldern, die jetzt rausgeflogen sind, natürlich Fusch. Und jetzt müssen unsere, wie heißt nochmal, der Deutsche, der jetzt auf ISS-Station der Chef ist, der wollte nur bis Dezember da bleiben und jetzt muss er bis Februar da einmal aushalten. Genau. Richtig, Alexander Gerd oder irgendwas. So. Genau. So, warum erzähle ich das? Es hat mich wieder erinnert an etwas, was mit dieser Predigt zu tun hat, was vor ein paar Jahren gewesen ist. Und zwar auch was mit Raum, mit Weltraum zu tun. Und zwar in Moskau, wieder in Russland, klar, gab es mal ein Projekt, heißt Experiment 500. Kennt das jemand? Und es ging darum, Simulation zu machen auf der Erde, was passiert, wenn Leute zum Mars fliegen und zurückkommen, was brauchen sie alles, ne, für physisch, damit sie es aushalten so lange, das sind 500 Tage ungefähr. Also 240 Tage, glaube ich, dahin, 30 Tage dort verweilen und 210 zurück. Und dieses Projekt war nämlich zweimal gescheitert. Ich meine, es ist ja wirklich unglaublich, ne, Rocket Science spricht man davon, es ist wirklich unglaublich komplex, muss man alles beachten, so viel. Unglaubliche Technologien, was man so investiert und forscht, ne, ja, Milliarden, also Milliarden von Gelder und woran ist es gescheitert? Zweimal? Die Leute kamen miteinander nicht klar. Die haben sich geprügelt und mussten deswegen ganze Sache abbrechen. Sie haben zweimal verschoben, weil Leute miteinander nicht klar kamen. Und beim dritten Mal haben sie es geschafft. Ja. Aber es ist wirklich krass, ne? Also ich meine, wir sind so weit jetzt in unserem 21. Jahrhundert, wir haben so viel erreicht, ne? Wir haben technologisch so viel verstanden, entdeckt, unglaubliche Dinge kreiert, aber das miteinander klarkommen, bleibt nach wie vor schwierig. Und darum geht es ja heute. Also wir beschäftigen uns ja, wir haben uns überlegt, dass wir uns in der Gemeinde uns mit Themen Liebe beschäftigen, Liebe zu Gott, Liebe zueinander, Liebe zu allen Menschen. Und wir wollen jetzt über das Thema Liebe zueinander sprechen, die aber alles andere natürlich auch umschließt. So, natürlich, da haben wir schon mehrmals darüber gesprochen, ist unsere Liebe zueinander an unsere Liebe zu Gott, also Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Gott geknüpft. Aber wie? Wie ist das genau? Wie passiert das, dass unsere Liebe zueinander an der Liebe zu Gott und von Gott geknüpft ist? Und da habe ich mir Gedanken gemacht, beziehungsweise eine Sache entdeckt für mich, die mir wirklich Augen geöffnet hat und die mir wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und die wollte ich mit euch teilen. Lasst uns in Lukas 7 mal aufschlagen, was Jesus uns dazu sagen hat. Lukas 7, da geht es um eine Geschichte von zwei Menschen, von Simon, dem Pharisäer, und von der Frau, die in sein Haus kommt, und von Jesus, also von drei Menschen. Und der Simon hat ein Festmahl geschmissen und hat Jesus eingeladen und hat investiert, ich meine, wirklich so ein Mahl, und dann kommt die Frau rein und macht das Mahl, also das Fest kaputt. Ne? Er ist ein angesehener Typ. Ja, angesehener Pharisäer, ist eine bestimmte Elite, die da war, religiös damals. Sie ist verachtet. Er ist ein Leiter in Gottes Gemeinde. Sie ist wahrscheinlich eine Prostituierte. Wahrscheinlich, ist nicht klar. Er lehrt Moral. Sie bricht die Moral. Leute werden gerne in seiner Nähe gesehen. In ihrer Nähe eher gemieden. Und wenn, dann heimlich, nachts. Er gibt ein Festmahl und sie macht es kaputt. Wer liebt mehr? Er oder sie? Und dazu gibt es zwei Antworten. Eine Antwort ist wahrscheinlich von Leuten dort, die würden sagen, natürlich er. Ich meine, so durch sein Leben hat er gezeigt, dass er wirklich, ich meine, der lädt Leute ein, der hat was erreicht. Also da muss man wirklich viel wahrscheinlich geben können, um das zu erreichen. Und Antwort von Jesus ist, nein, sie liebt mehr. Lass uns in die Geschichte einsteigen. Lukas 7, Abvers 36. Da steht, ein der Pharisäer hatte ihn zum Essen eingeladen, also Jesus. Und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, den ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dies wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was für eine Frau es ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete ihm Jesus und sagte, Simon, ich möchte dir was sagen. Er erwiderte, sprich, Meister, ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Dinare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie hat aber meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt, sie aber hat mir mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann sagt er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Simon hat wahrscheinlich seine Lektion hier gelernt, also oder zwei Lektionen. Die eine ist offensichtlich, das, worum es hier geht. Die andere ist, denk nicht zu laut, wenn Jesus um die Ecke ist. Der kommt dann auch zurück, was du denkst. Aber, also ich meine, wie war es denn? Also ich meine, stell dir vor, du lässt Jesus ein. Also du kannst übertragen, du lässt Jesus wirklich ein. Du bereitest was vor, ja, du investierst. Und dann kommt er und sagt, das alles, er erwähnt es nicht mal. Und widmet sich voll dieser Frau zu und sagt, guck mal, gucken, was sie macht. Bei dir, Simon, habe ich mich wenig geliebt gefühlt. Bei ihr habe ich mich sehr geliebt gefühlt. Und Simon dachte wahrscheinlich, also, wie kann das sein? Also, und auch dieser Prophet, ja, von wegen Prophet. Ich meine, wenn er wirklich Prophet wäre, sagte er, würde er doch wissen, wer das ist. Also diese Normen und diese Struktur, die er wahrscheinlich bei sich im Kopf hatte, das hat alles in ihm gesprochen. Das kann doch nicht sein. Und wie üblich stellt Jesus alles auf den Kopf. Unsere Wertvorstellungen, unsere, was wir lernen durch unsere Gesellschaft, von dem, was wir wissen, was richtig, was falsch ist, was ist Liebe, stellt Jesus auf den Kopf. Und Jesus macht hier einen Standpunkt, was die Liebe angeht. Also er spricht hier von, also, dass sie einen Kuss gegeben hat, dass sie ihn geküsst hat, dass sie die Füße gewaschen hat, dass sie ihn mit Öl gesalbt hat. Ich meine, für uns ist es heute so ein bisschen komisch, ne? Also, mein Küsschen ist eher was Südländischeres, ne? Also ist nicht so wirklich unseres. Also, ja, so ein bisschen peinlich, ne? Füße waschen? Also, ich habe es einmal gemacht, wir haben es im WG mal in Berlin mal gemacht, tatsächlich. So ein bisschen als so, let's do it. Und er sagt nur eins, also ich war echt froh, wenn es vorbei war. Es war einfach so, einfach nur komisch, ja? Ich weiß es nicht mehr, aber es war trotzdem komisch. Ich meine, damals war es halt ein, also Leute sind halt rumgelatscht mit Latschen tatsächlich, ne? Also nicht so alles geschlossen und alles Asphalt, gab es keins. Ne? Und es war normal, dass man, wenn man in ein Haus kommt, dass man Wasserbottich bekommt, und dann konnte man sich Füße waschen. Wenn man Sklaven hatte, hat man die Sklavenfüße gewaschen. So, und das macht jetzt diese Frau bei Jesus. Und er fragt das bei dem Simon, du hast das nie gemacht. Und im Öl, komm, also wir treffen uns nächste Woche, ich gebe dir mal ein bisschen Öl drauf. Ne? Also es ist auch nicht so wirklich unseres, aber damals war es halt wirklich das alles, ging es darum, Leute willkommen zu heißen. Ja? Das sind einfach bestimmte Handlungen, die wirklich das bedeutet, Leute willkommen heißen. Und Jesus sagt zu Simon hier, Simon, bei dir habe ich mich nie so willkommen geheißen. Wenn man so auf heute übertragen würde, also stell dir vor, du schmeißt so eine Party, ja, und oder jemand schmeißt eine Party, du gehst hin, ja, und klingelst, ah, jetzt endlich mal die Tür, jemand ruft da von innen, die Tür ist offen, okay, du gehst rein, warst noch hin, nicht rein, okay, ah, guckst da ist schon ein Grüppchen, okay, dann wohin mit Jacke, Schuhe raus, aus, nein, doch, lieber aus, wer weiß, was da für Teppich ist und so, kommst rein, Wohnzimmer, dann guckt jemand an und sagt, wer ist es? Ach, der ist es. Und so, und dann gibst du ein Grüppchen, die lachen so alles zusammen, stellst sie da hin so und versucht irgendwie dabei zu sein, aber passiert da so ein Chemie, versucht irgendwie dazwischen vielleicht dich zu quetschen, so, da fühlt sich nicht wirklich willkommen in so einem Zugastsein. Ja, stell dir auf andere Seite, du kommst rein, du klingelst, die Tür geht auf, und sagst, ach, du bist es, toll, dass du da bist, lass dir mal die Jacke abnehmen, Schuhe kannst du dran lassen, dann kommst du rein, Wohnzimmer, jemand sagt, oh, guck mal, der ist da, oh, super, dass du da bist, lass mir einen neuen Stuhl holen, ja, da fühlt man sich willkommen. So kann man sich, glaube ich, vorstellen. Interessant finde ich, dass Jesus hier sowas nimmt, sag ich mal, sowas Belangloses, sich einfach willkommen heißen, und macht einen riesen Punkt daraus, dass der Frau die Sünden vergeben werden. Und denn der viel Vergebung empfangen hat, viel liebt, beziehungsweise sagt umgekehrt, wer wenig Vergebung erhalten hat, der liebt wenig. Riesenpunkt. Das lehrt mich, dass diese Liebensbekundungen uns gegenüber, einander gegenüber, müssen nicht unbedingt riesengroß sein. Ja, es ist nicht etwas, und dann hat er sich investiert. Ich meine, es ist auch wichtig, manchmal, es ist auch manchmal nötig, ne? Entscheidungen zu treffen, wo ich vor der Wahl stehe, okay, für mich oder für sie. Für mich oder für meinen Freund treffe ich die Entscheidung. Aber oft, glaube ich, ist es ein Ergebnis davon, unserer Liebe, von dem, was wir in unserem Herz ertragen. Und Jesus hat ja das Herz angesprochen von der Frau. Sie hat Vergebung empfangen und diese jetzt weitergegeben. Die Liebe. Sie hat Jesus begegnet. Und wer weiß warum. Also steht nicht drin, was war das genau. Hat sie Jesus gesehen, wie er über Gott gesprochen hat, über dass Gott barmherzig ist, dass er oder Leuten hilft, Witwe von Nain. Wenn man chronologisch sieht, vielleicht war es davor, kurz davor. Wie er Aussätzige angefasst hat, wie er Blinde geheilt hat, wie er Zöllner zu den Zöllnern gegangen ist, wo alle ihn, sie verachtet haben. Vielleicht hat, also etwas hat sie ihr Herz berührt. Und Einstellung wie Simon das hatte, braucht keine Berührung von Gott. Braucht keine Gnade. Man diskutiert lieber vielleicht eher so über die Grenzen von, was ist genau die Grenze von Gnade und nicht in Gnade sein. Braucht keine Vergebung, und eher das Prinzip der Toleranz. Und ich tue dir nichts und du tust mir nichts. Ich erfülle das Gesetz. Mit der Einstellung, wie Simon das hatte, ist wahrscheinlich schwierig, sich bei Gott sich zu entschuldigen und Vergebung zu bitten. Weil es steht ja nicht so viel Grund, ich tue das, die richtigen Werke. Und folglich kriegt man auch keine Vergebung. Oder wenig. Und ich glaube, dass wir auch in diese Falle tappen können. Also ich sehe mich, dass ich jetzt, es ist so viele Konstrukte, die ich mir aufbaue, ne, und ich meine, so lernen wir ja auch. Wir bauen etwas auf, was wir gelernt haben, und darauf bauen wir weiter und weiter auf. Und ich sehe, wie Jesus das immer wieder mal auf den Kopf stellt. Und ich sehe, wie ich schnell abrutsche ins Tun, dass ich etwas lieben, wir sollen lieben. Liebe, Vlad, mach das. Ja? Und Kollegen unerträglich, aber ich werde lieben. Das ist richtig. Ne? Meine Frau, schwierig, aber ich werde lieben. Ja? Und wir können dahin abrutschen, dass wir mit geballten Fäusten, mit Zähneknirschen lieben, weil es richtig ist. Und ich gebe Mühe. Und Avis, we try harder. Ne? Wir versuchen es und irgendwann klappt's und irgendwann segnet mich Gott, weil ich wirklich so hart das versuche. Und das ist eine Falle. Weil, was passiert, was sagt Jesus? Die Frau hat Vergebung empfangen und jetzt kann sie viel lieben. Dieser Bezug zu Gott. Ich empfange von Gott. Und ich glaube auch im Umgang miteinander, wie wir einander prägen, wenn wir Situationen haben, oder Predigten auch. Bei den Predigten prägen wir auch, wie wir mit dem Thema Liebe, liebt einander umgehen. Nämlich, dass wir können schnell das zu schauen, okay, was ist das Richtige, und auf die praktische Seite gehen, was ist das Korrekte zu machen, anstatt auf das Herz zu schauen, dass wir von Gott wirklich erst empfangen. Dazu lese ich einfach ganz schnell, brauche nicht aufzuschlagen, kann ich die Verse schicken, ein paar Verse durch, die eben das sehr klar und deutlich hinaufzeigen. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid ohne etwas zurückzugewinnen. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen den Undankbaren und Bösen. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Söhne und über Bösen und Guten aufgehen, seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen über für Gerechte und Ungerechte. In uns ist kein Reservoir von unbegrenzter Liebe. Wir können lieben und wir können viel bekommen, wir können immer wieder das tun, aber wir gehen ziemlich schnell bis zu einer gewissen Grenze und dann versuchen wir es durchzupushen aus eigener Kraft, anstatt von Gott zu empfangen. Und die Gefahr, also wenn ich das höre, ich habe schon öfter so in diese Richtung was gehört, die Gefahr ist natürlich, sagen, ja klar, und wo ist denn meine Verantwortung? Ich meine, du siehst da und es ist, also, ja, und dann bittest du, dass Gott die Kraft gibt, dafür zu beten, dass er dir hilft, dass, nee, so ein Theater will ich nicht machen. Also, Gott ruft mich auf, ja, zu lieben, also tue ich's. Wo ist meine Verantwortung denn? Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Meine Verantwortung ist, den ersten Schritt nicht auf mein Gegenüber zu gehen, wenn ich gerade versuche zu lieben, sondern den ersten Schritt auf Gott wirklich zu machen. Nicht zu sagen, ja, nee, das ist, ich habe schon versucht, es geht nicht, ich versuche einfach eine ganze Zeit und irgendwann segne mich Gott. Nee, wirklich einen Schritt zurückzugehen und sagen, Gott, ich möchte von dir, dass du mir die Kraft gibst. Und wie das genau passiert, über diesen Punkt wollte ich mit euch heute sprechen. Das war jetzt alles Einleitung.
Wir sind gespannt.
Wie können wir diese Liebe empfangen, die, mit der wir andere lieben können, von Gott? Ja? Variante A. Ich werde inspiriert von Gott. Ich meine, wenn man Jesus' Leben anschaut, ist das nicht inspirierend, so zu laufen? Das ist doch Wahnsinn. Der lebt für andere. Ist es nicht großartig, für andere zu leben, sich aufzugeben? Ist es nicht inspirierend, zu reden mit Autorität von Gott und zu wissen, das ist die Wahrheit? Ja? Und ist es nicht großartig, so ein Leben zu leben einfach? Wirklich, dass das inspirierend ist, dass einfach großartig ist. Meine Antwort ist ja und nein. Ja, es ist inspirierend und Jesus ist unser Brot, also Wort Gottes ist unser Brot. Aber ich kann das machen und trotzdem werde ich nicht von Gott viel empfangen. Ich kann mich auch für meine Arbeit inspirieren. Ich kann für Charity, für andere Leute helfen, inspirieren. Aber Gott ist da nicht unbedingt derjenige, der mich bewegt. Und es ist nicht das, was langfristig mich wirklich trägt und mir Liebe gibt, die über die Maßen und über die Grenzen geht, so wie Gott das tut. Andere Sache, Variante B, es ist einfach die Wahrheit. Ja, also ich mache die Bibel auf und sage, wow, das ist die Wahrheit. Und das ist genug. Wenn ich mich mit Apologetik beschäftige und sehe, wie unglaublich raffiniert Gott alles geschaffen hat und wie alles auf Gott hinweist, ob ich von Mikrobiologie gehe, ob ich von Kosmologie gehe, ob von logischen, was ist Logik überhaupt, von Philosophien, von allen, es ist unglaublich, es ist Wahrheit. Und es ist auch begeisternd für mich, und ich, wisst ihr mich, ich bin total, also ich brenne dafür, aber auch das ist nicht das, was mich langfristig trägt und erfüllt und mir Liebe gibt, mit der ich euch lieben kann, über die Maßen hinaus. Irgendjemand hat gesagt, Gott will nicht in der Bibel, dass wir mit der Liebe konfrontiert werden, die von uns aus nicht, die wir von uns aus nicht hervorbringen können. Sondern, dass wir der Liebe begegnen, der wir nicht widerstehen können. Gott will nicht in der Bibel, dass wir mit der Liebe konfrontiert werden, die wir von uns aus nicht hervorbringen können. Von wegen, also, Jesus ist der Held, ne? Toll, ne? Und hey, super. Das ist nicht darum, worum es geht, Gott geht. Sondern, dass wir der Liebe begegnen, der wir nicht widerstehen können. Wenn ich diese Frau mir anschaue, die sich vor Jesus niederkniet, in seine Füße küsst, Tränen benetzt, kann ich nicht erzählen mit Logik, mit Apologetik, mit Inspiration von tollen Sachen tun und tolles Leben leben. Das kann ich nicht tun. Da ist etwas viel Tieferes. Ein anderes Beispiel habe ich letztens gehört, war auch sehr plakativ, sehr veranschaulicht. Und zwar, stell dir vor, Katja kommt jetzt rein zum Gottesdienst, ne? Und hat hier so eine kleine Schramme, so ein bisschen klein so. Und die Haare sind ein bisschen komisch. Also nicht so wie sonst gepflegt, sondern ein bisschen irgendwie durcheinander. Ne? Und dann fragt Kostja die Katja, hey Katja, was ist denn passiert? Du bist zu spät zum Gottesdienst. Und Katja sagt zu Kostja, also mir ist sowas Krasses passiert. Ich bin hier über die Straßenbahn, also über die Gleise gelaufen. Und da ist die Straße voller Wucht mich erwischt. Also ich bin da gelaufen und der ist ganz, ganz schnell gefahren, bestimmt, ich weiß nicht, 80 km/h, mit voller Wucht mich erwischt. Ganz frontal von vorne. Und deswegen bin ich 5 Minuten zu spät gekommen und deswegen habe ich diese Schramme hier. Und, so, jetzt geht's besser. Was würde er sagen? Also, was würde Kostja sagen? Oh, krass, ja, stimmt. Oh, deswegen hast du diese Schramme. Nee, würde sagen, klingt irgendwie komisch. Also, wenn du, Katja, von frontal von so einem Ding erwischt wärst, würde es anders aussehen. Ja. Und ich glaube, wir können das übertragen auf, wenn wir von unserer Begegnung mit Gott sprechen und wie wir einander begegnen. Wenn wir darüber sprechen, wie ist deine Begegnung mit Gott? Gott will uns von innen komplett verändern. Er will uns begegnen, so dass du da reinschaust und plötzlich eine Kraft hast und Liebe hast, die unendlich groß ist. Wo es früher so ein Mensch gewesen ist und danach ganz anderer Mensch geworden ist. Das ist das, was ich sehe, wenn Gott Menschen begegnet. Er hat Geduld und es ist ein Prozess. Aber lass uns mit diesen gläubigen Augen auf Gott schauen und wirklich dieses Bild schauen. Ich meine, das ist ein lebendiger Gott, der alles geschaffen hat. Und wenn ich ihm begegne, möchte ich Erwartung haben an Gott, wenn ich in die Bibel schaue, ich kann so einem Gott mich begegnen. Der kann mich so begegnen. Ich meine, nicht im schlechten Sinne, dass ich erwischt werde, aber dass er mich so verändert, so eine Kraft mir gibt, die ich niemals davor gesehen habe. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mich so begeistert hat. Wie will Gott denn unser Herz erreichen? Dazu habe ich, also ich kam von ganz anderer Warte zu diesem Punkt. Ich habe nämlich von meiner Oma über die Bündnisse studiert, im Alten Testament. Und darauf war eine Sache gestoßen. Und zwar, also es gab ja so 5 Hauptbündnisse. Ja, mit Noah, mit Abraham, mit Israel und mit David. Und die alle sind ja, okay, bis auf Noah, weil bei Noah war nur einseitig, hat Gott nun gesagt, ich verspreche, egal was ihr alles macht, ich werde euch nicht wieder vernichten. Ne? Alle anderen gab es wie Kooperation, das heißt, die anderen mussten sich committen, sagen, ja, ich werde glauben, ich werde Werke tun, ich werde dir vertrauen, so leben. Ja? Und alles ist völlig kaputt gegangen, ne? Also nicht wirklich eingehalten. So, und deswegen gab es ein neues Bund und gab es so viel Versprechen auf das neue Bund, wo es alles erfüllt wird. Und die Frage ist, wie wollte Gott oder wie möchte Gott, dass das in uns bewirkt, dass wir nicht mehr alles kaputt machen, dass alles kaputt geht, sondern dass er es in unser Herzen uns ändert. Das geht ja um Neuen Bund um uns. Ne? Und das schreibt er in Jeremia Kapitel 31. Das ist eine der zentralsten Stellen von zu Neuem Bund im Alten Testament. Jeremia Kapitel 31, Verse 31 bis 34. Also Kapitel 31 und dann auch Vers 31 bis 34, genau. Beziehungsweise, ja, also gut, wir überspringen ein bisschen, ich glaube, ab Vers 33 fängt das mit, ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, richtig? Mhm. Genau, Vers 33, Entschuldigung. Gehen wir abkürzen ein bisschen. Ich schreibe, sagt Gott, mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren. Niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen, erkenne doch Gott. Denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten. Spricht der Jahwe. Also, erstmal bis dahin. Also er sagt hier, also in Zukunft wird es so sein, es wird nicht mehr nötig sein, diese ganzen Gesetze, genaue Erklärungen, wie es was zu tun ist, weil ich werde mein Gesetz in ihr Herz reinlegen. Ja? Und jetzt sagt er am Ende, wie er das vorhat zu tun. Er sagt, denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. So möchte Gott in uns bewirken, dass er unser Herz erreicht. Ich halte fest, das Maß unserer Liebe füreinander ist von dem Empfangen der Gottesvergebung für uns abhängig. Das Maß meiner Liebe für dich ist von meinem Empfangen der Gottesvergebung für mich abhängig. Das sehen wir sowohl in Lukas 7 als auch hier in Jeremia 31. Gott will unser Herz und er will uns erreichen, sodass wir Kraft von ihm wirklich bekommen. Wie möchte er das machen? Kennst du das, wenn du jetzt zwischenmenschlich, wenn du jemand enttäuscht hast, einen guten Freund enttäuscht hast und du sprichst es zur Sprache und du weißt, es hat ihn hart getroffen und dann legt er seine Hand auf deine Schulter und sagt, es ist okay, hab dich lieb. Das ist, ich weiß, hab dich lieb, ja. Und du fühlst zwei Sachen dabei. Erstmal geht eine schwere Last von deiner Schulter weg, die zwischen dir und diesem Freund stand. Das ist weggefallen. Wie wird das sein? Wie sage ich's? Und was löst es bei ihm aus? Das ist weg. Und das Zweite ist, es entsteht eine außergewöhnliche tiefe Verbundenheit zwischen dir und diesem Freund. Man fühlt sich ungemein einfach wertgeschätzt. Weil eigentlich hat er alle Rechte und es wäre einfacher, sich zurückzuziehen und mir die Konsequenzen meines Handels spüren zu lassen. Aber irgendwas hat einen anderen bewegt, mir unverdient meinen Wert zuzusprechen. Bisschen viel, ne? Also, ich fühle mich wertgeschätzt, ne? Weil eigentlich Also er könnte anders reagieren. Er hätte alle Rechte, mir meine Konsequenzen von meinem Handeln mir wirklich zu zeigen. Und spüren zu lassen. Aber irgendwas hat diesen Freund dazu bewegt, mir einen Wert zuzusprechen. Der größer ist als die Konsequenz meines Handels. Und ich fühle mich dadurch unglaublich wertgeschätzt von diesem Freund. Und ich glaube, diese Verbundenheit möchte Gott mit dir erzielen durch seine Vergebung. Das Also wir sehen, es geht um Vergebung, ne? Und durch die Vergebung empfange ich von Gott und kann lieben. Die Konsequenz davon ist, Vergebung hat was mit Schuld zu tun. Und mit Schuld sich zu beschäftigen, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, das ist genau der Kern, den ich bei mir gefunden habe, was ich zu wenig Beachtung geschenkt habe Gott gegenüber. Mich mit meiner Schuld vor Gott wirklich auseinanderzusetzen. Aufs Neue. Und wieder und wieder. Schwierige Frage der Schuld. Es gibt so viele Extreme davon. So viele ungesunden Umgang mit der Schuld. Das meiste ist, verdrängen. Also das meiste, was wir jetzt in unserer Welt sehen, ist Gott, ich, Schuld, hä? Wie denn? Wenn er nur wüsste, was ich für mein Leben habe, verdrängen. Das andere ist, das andere Extrem, sich in Schuld suhlen. Ja, dass ich mich suhle und mich mitleid und ich bin, und der Fokus ist dabei auch auf mich. Es verbindet mich dann nicht so viel mit Gott. Es entfernt mich eher von Gott. Und ich glaube, das ist das, was gefährlich ist. Weil diese ganze Geschichte mit Vergebung von Gott ist ungesunder Umgang damit. Und dazu habe ich ein paar Stichpunkte aufgeschrieben für mich. Aber ich glaube, das ist ein Anfang. Und ich lade dich dazu ein, sich mit dieser Frage, was ist deine Schuld vor Gott und wie gehst du damit um? Wie möchte Gott, dass du damit umgehst, damit diese Verbindung entsteht, damit du Kraft bekommst und weiter lieben kannst, anstatt alles andere, was das verursachen kann, was negativ ist. Wodurch werden wir schuldig vor Gott? Zwischeneinander ist sehr einfach, passiert sehr schnell. Aber wodurch werden wir schuldig vor Gott? Ich meine, wir sprechen von Sünde. Ne? Aber was ist das genau? Wenn ich 1. Mose anschaue, ganz am Anfang, haben sich Menschen, also Adam und Eva, sich schuldig gemacht vor Gott, weil sie schlicht und einfach sich entschieden haben, auf Gott nicht zuzuhören. Ja, sie haben einfach entschieden, dass sie selbst das Gute und Böse definieren wollen, was ist richtig, was ist falsch, von diesem Baum zu essen. Das ist das Ergebnis von diesem Baum, dass sie das wissen, was ist das Gute und Böse, selbst, ohne Gott. Das ist auf jeden Fall eine Kategorie von, wodurch wir uns also schuldig machen vor Gott. Allgemein glaube ich, wenn ich für Lukas 15 mir anschaue, wie der Sohn weggeht von Vater, ist einfach so zu leben, als Gott nicht da wäre. Da machen wir uns schuldig vor Gott. Ich meine, er hat uns erschaffen, er ist unser Papa. Und wenn wir leben so, als ob er nicht da wäre, machen wir uns schuldig. Und ich glaube, dritte große Kategorie ist, dass wir seine Kinder verletzen. Dass wir seine Kinder nicht lieben. Es gibt bestimmt viel mehr. Aber das habe ich uns nur notiert. Bei mir ist es so, ich glaube, die größte Kategorie, die ich jetzt ich sehe primär ist natürlich mit euch, wenn ich euch irgendwie, wenn ihr mich nervt.
Echt? Passiert sowas?
Und ich mich an euch versündige deswegen. Ja. Die anderen sind eher so subtil, eher so sehr theoretisch. Ja, so zu leben, als ob Gott nicht da wäre. So groß, ne? Große Worte. Also, wenn ich mir überlege, so zu leben, als ob Gott nicht da wäre, klingt für mich sehr, sehr groß, sehr theoretisch. So, und ich muss wirklich in mich gehen und sagen, nee, aber es stimmt. Also öfters beachte ich Gott einfach nicht, wo ich ihn beachten sollte. Ja. Ich sehe bei mir, also jetzt wieder auf Zwischenmenschliche, wir sprechen ja über Liebe zueinander. Also, wir haben letztens über Bibelkreise darüber gesprochen, was sind so Stärken und Schwächen. Und meine Stärken sind zum einen, geduldig zu sein und empathisch zu sein. Ja, haben alle geheilt. Und lustigerweise, ich habe mich dabei erwischt, wenn ich jemanden begegne, der genau da die Schwäche hat, der nicht geduldig ist, der nicht so empathisch ist, das geht mir echt an den Kragen. Und da sehe ich mich so schnell, dass ich echt jemand aufhöre zu lieben und anfange zu hassen. Das war eine gute Erkenntnis für mich. Also nicht so sehr darauf zu schauen, okay, guck mal, weil es ist ganz natürlich, ne, da wo ich Stärke habe, da erwarte ich von anderen, das ist doch klar, hä? Ist doch einfach, füll dich doch hinein, Mensch. Und geht nicht in meine Birne rein, wie kann man das nicht mitfühlen? Du hast doch Spiegelneuronen, ne? So. Und das ist genau der Trick bei mir, zu verstehen, nicht alle sind so wie ich. Ich habe bestimmte Stärke, die anderen haben woanders Stärke, wo ich Schwächen habe. Ja. Und da wirklich geduldig zu sein, und wenn die Leute ungeduldig sind, da trotzdem geduldig zu sein, genau da, und zu lieben, zu schauen, okay, Gott hat mir so viel vergeben, ich habe so viel missgebaut, so viele Leute verletzt, so viel auf mich geschaut, er hat mir das alles vergeben, der ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich bin nicht besser als der. Nee. Um mit dieser Haltung hinzugehen, ungeduldig zu sein. So, das nehme ich so ein bisschen ganz praktisch für mich mit. Ich glaube, es ist auch, was uns hindern kann, zu denken, dass, also hindern kann, gut mit Schuld umzugehen, ist, dass wir denken, unsere Prägung war so, dass mir schwer fällt, ja, zu lieben. Ja, es kann sein, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, wo es eher wirklich wenig Liebe da war. Und wir sind, glaube ich, sehr schnell, und ich finde zu schnell, das so weit zu gehen, zu bejahen, zu sagen, ja, und deswegen kannst du Liebe Gottes nicht so gut aufnehmen. Und ich glaube, da gehen wir zu weit. Weil Liebe Gottes ist uns ausgeschüttet worden durch den Heiligen Geist. Das ist nicht etwas, was natürlich durch natürliches Prozess passiert ist. Etwas Unnatürliches ist da geschehen. Und Gott sagt, es ist ausgegossen und es ist in uns, in Römer 5. Römer 5, Vers 5 lese ich ganz schnell. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und das soll uns motivieren zu glauben. Es ist einfach so. Ja, und ich meine, bei mir ist es sogar andersrum. Es gibt auch andere Extreme. Ich bin aufgewachsen, ich glaube, in sehr, sehr liebevollen Familie, mit meinen Großeltern vor allem, wo ich sehr viel Liebe gesehen habe. Heißt das, ist das die Liebe von Gott? Nein. Das war die Liebe von meiner Familie. Klar, Gott bewirkt die Liebe, egal ob es groß, klein ist und so weiter. Ja, aber das ist das eine. Gottes Liebe ist so viel größer. Ist so anders. Und das soll mich jetzt nicht daran hindern und sagen, ja, aufgewachsen sind Familie, deswegen fällt mir leicht zu lieben und so. Ne? Nee, Vlad. Stopp mal. Das ist nicht die Liebe, von der Gott geht. Nicht deine Kraft. Nicht aus deiner Prägung. Nicht aus dem, was du kennengelernt hast. Lern Gott kennen. Geh zu ihm. Frag ihn. Empfange die Vergebung. Sieh deine Schuld. Sag zu Gott, wow, danke, dass du es mir vergibst. Du bist großartig. Und das wird mein Herz bewegen. Zum Schluss lese ich noch was ganz Praktisches, als quasi so eine Frucht von jemandem, der diese Art und Weise von sich Gott begegnen und Vergebung zu empfangen und uns auf diesem Level zu sehen, wir sind die vergebenen Sünder. Das spricht auch davon. Das ist der Dietrich Bonhoeffer. Ich lese es auf Deutsch und danach lese ich es auf Englisch. Dann ist die Silvia ein bisschen entlastet. Das hat mich, also hier drückt der Dietrich Bonhoeffer, der während des Nationalsozialismus gelebt hat, aus, wie wir miteinander, wie wir einander sehen sollen, betrachten sollen und miteinander umgehen sollen. So, ganz kurz zu Dietrich Bonhoeffer, habe ich herausgefunden. Also der hat 1933 nahm er an öffentlichen Stellen gegen nationalsozialistische Judenverfolgung teil. Öffentlich. 1938 schloss er sich in Widerstand gegen Nazi-Regime ein. Und 1940 erhielt er Redeverbot, 1941 Schreibverbot. Dann 5. April 1943 wurde er verhaftet für 2 Jahre. Das heißt, im April 1945 wurde er auf Befehl von Hitler persönlich hingerichtet. Das ist kurz vor Mai. Ein paar Wochen vor dem Ende des Krieges. Und Gott hat es zugelassen. Noch eine Nebenwirkung. So, ich lese einfach, was er geschrieben hat über unser Miteinander. Und das ist auch ein bisschen auch hart, aber ich finde es total treffend und, glaube ich, hilfreich für uns. Ich lese es mal. Er sagt in seinem Buch das gemeinsame Leben. Gemeinsames Leben. Sieh, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ich werde es auf Englisch nachher lesen, ja? Na, sagt Psalm 133. Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Jesus Christus lebte mitten unter seinen Feinden. Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Freilich, was für den Einsamen unaussprechliche Gnade Gottes ist, wird von dem täglich Beschenkten leicht missachtet und zertreten. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann. Dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. So, und dann gehst du weiter im zweiten Kapitel um falsche Ansprüche, die wir an unsere Gemeinschaft haben können, tragen können. Wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus haben wir einander, auch wirklich. Haben wir uns ganz für alle Ewigkeit. Das gibt allem trüben Verlangen nach mehr für die Gemeinschaft von vornherein den Abschied. Wer mehr haben will als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will nicht christliche Bruderschaft, der sucht irgendwelche außerordentliche Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt bleiben. Der trägt in die christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. An eben dieser Stelle droht der christliche Bruderschaft meist schon ganz am Anfang die allerschwerste Gefahr, die innerste Vergiftung, nämlich durch die Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit einem Wunschbild frommer Gemeinschaft. Durch Vermischung des natürlichen Verlangens des frommen Herzens nach Gemeinschaft mit der geistlichen Wirklichkeit der christlichen Bruderschaft. Es liegt für die christliche Bruderschaft alles daran, dass es vom ersten Anfang an deutlich werde. Erstens, christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Gott hasst Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. So wird er erst zum Verklager seiner Brüder, dann zum Verklager Gottes und zuletzt zu dem verzweifelten Verklager seiner selbst. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gottes uns längst hat, weil Gottes uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leiber zusammengeschlossen hat, in Jesus Christus, darum treten wir nicht als Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Wir danken Gott für das, was er an uns getan hat. Wir danken Gott, dass er uns Brüder gibt, die unter seinem Ruf, unter seiner Vergebung, unter seiner Verheißung leben. Wir beschweren uns nicht über das, was Gott uns nicht gibt, sondern wir danken Gott für das, was er uns täglich gibt. Viel Stoff, sehr, sehr tief, aber sehr, sehr treffend. Ich glaube, mir hilft es in meiner Einstellung zu euch, euch so zu sehen. Gemeinsames Leben. Ja, dass ich nicht fordere und sage, warum ist es so? Und warum hat er? Sondern als Dankender und sagen, wow, wir haben einander. Es ist so viel mehr wert als alles andere. Und es ist wichtiger, dass wir einander haben, dass wir gemeinsam sind als Christen untereinander, als dass wir irgendwohin uns entwickeln, dass wir etwas tun, dass wir etwas verstehen. Wir sind erstmal Gemeinschaft der vergebenen Sünde. Und das ist erstmal so viel wert. Hier ist eine kürzere Version davon auf Englisch. We have one another only through Christ, but through Christ we also have one another really. We have each other for the eternity. This gives farewell to all the gloomy desire for more from the beginning. Anyone who wants more than what Christ has created between us does not want Christian fellowship. He seeks some extraordinary community experience that has been denied him elsewhere. He carries unclear and impure desires into Christian fellowship. It is here that the Christian brotherhood is threatened, usually from the very beginning, by the most grave danger, the innermost poisoning, namely by confusing the Christian brotherhood with a wish dream of pious communion, by mixing the natural desire of the pious heart by for community with the spiritual reality of the Christian brotherhood. For the Christian fellowship, it is important that from the very beginning it becomes clear. First, Christian fellowship is not an ideal, but a divine reality. In memorable times, a whole Christian community has broken down because it was living out of a wish dream. He who loves his dream of a community more than the Christian community itself becomes a destroyer of the latter, even though his personal intentions may be ever so honest, so earnest and sacrificial. God hates visionary dreaming of that kind. It makes the dreamer proud and pretentious. The man who fashions a visionary ideal of community demands that it be realized by God, by others, and by himself. He enters the community of Christians with his demands, set up his own law, and judges the brethren of God himself accordingly. He stands adamant, a living approach to all others of the circle of brethren. He acts as if he is the creator of the Christian community, as if his dream binds men together. When things do not go his way, he calls the effort a failure. When his ideal picture is destroyed, he sees the community going to smash. So he becomes first an accuser of his brethren, then an accuser of God, and finally the despairing accuser of himself. Because God has already laid the only foundation of our fellowship. Because God has bound us together in one body with other Christians in Jesus Christ, long before we entered into common life with them. We enter into that common life not as demanders, but as thankful recipients. We thank God for what he has done for us. So, ich schließe nochmal mit dem Fazit. Das nächste Mal, wenn du lieben möchtest mit Gottes Liebe und hast vielleicht wünscht dir, dass du mehr lieben kannst, gehe den ersten Schritt nicht einfach auf diese Person zu, sondern gehe auf Gott zu. Sehe dich vor Gott, wie er dir vergibt, was er dir vergibt und was er dir vergeben hat. Und gehe dann hin und liebe mit dieser Liebe deine Mitmenschen. Wer viel vergeben wird, der liebt viel. Noch zusammen beten.